FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS die Lesebühne. Heute mit Nikolas Knoblauch. Stauferkind. Friedel, der Junge vom Hohen Staufen. Zum Buch. Nach dem Tod seiner Mutter kommt der achtjährige Friedel auf die Stammburg seines Vaters, den Hohen Staufen. Plötzlich auf sich alleine gestellt, erlebt er mit einem gleichaltrigen Buben aus dem Gesinde der Burg zahlreiche Begebenheiten und Ereignisse dieser Zeit, die ihn prägen und auf sein späteres Leben vorbereiten. Nichts davon ahnend, später als künftiger Kaiser Friedrich Barbarossa in die Geschichte einzugehen. Der Autor Nikolas Knoblauch, geboren im Jahr 2000 in Geislingensteige, begann schon mit 10 Jahren zu schreiben. Er gewann bereits zahlreiche Schreib- und Schülerwettbewerbe, darunter auch 2 Landespreise und den der Zeitschrift National Geographic Kids in Zusammenarbeit mit Cornelia Funke. Beim Schreibwettbewerb Karl May Junior zählte er ebenfalls zu den Preisträgern. Inzwischen sind noch, glaube ich, noch ein paar weitere Preise dazugekommen. Durch den Gewinn des Schülerstauferpreises 2016 fand er Zugang zu den Staufern und ihrer Zeit. Den Gewinnertext fasste er weiter zu diesem Buch, seinem Romandebüt. Er ist derzeit noch Schüler. Herr Knoblauch, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, zu schreiben, schon mit 10 Jahren?
Zuerst einmal möchte ich alle Hörer und Hörerinnen und alle Anwesenden hier herzlich mal begrüßen. In der 3. Klasse entdeckte ich das Lesen. Mein Vater versprach mir anfangs für jedes gelesene Buch 1 Euro, um mein Taschengeld aufzubessern. Aber ich glaube, er bereute diesen Vorschlag sehr bald. Da ich jeden Monat nämlich so viele Bücher las, dass dieser Betrag schnell mal mein eigentliches Taschengeld überstieg. Aber schnell merkte ich, dass die Welt der Bücher, die es zu entdecken gab, unheimlich interessant war und so wurde das Lesen bald zu einem Selbstläufer. Mit 10 Jahren fing ich an, Geschichten zu schreiben und beteiligte mich an meinen ersten Schreibwettbewerben mit dem Thema »Mein größter Wunsch«. Ich wurde bei diesem Wettbewerb 2. und erfuhr dort viel Zuspruch, weiterzuschreiben, auch von Seiten der Autorin Lioba Happel. Und meine weiteren Erfolge gaben mir recht. Ein Jahr später gehörte ich zu den Preisträgern beim Schreibwettbewerb Karl May Junior unter der Schirmherrschaft von Ursula von der Leyen. Und ein weiteres Jahr später gewann ich mit meiner Geschichte Weltenschöpfer beim Schreibwettbewerb der Zeitschrift National Geographic Kids in Zusammenarbeit mit Cornelia Funke den 1. Preis. Weitere Preise folgten, die ich hier aber nicht mehr alle aufzählen kann. Im Juni 2015 erhielt ich dann noch einen 1. Landespreis beim Wettbewerb des Landtags mit meinem Gedicht mit dem Titel Traum oder Albtraum, in welchem es um Flüchtlinge ging. In diesem Jahr, 2017, zählte ich zu den Preisträgern des Aufsatzwettbewerbs Rede über Europa, des europäischen Wettbewerbs und bekam meinen Preis aus den Händen des baden-württembergischen Justizministers Horn Guido Wolf. Zudem erhielt ich im Mai noch einen 2. Landespreis von der Landeszentrale für politische Bildung des Landtags von Baden-Württemberg.
Das Buch Stauferkind kam ja auch genau rechtzeitig raus, dass Guido Wolf ein Buch überreicht bekommen konnte, kann ich mich erinnern. Taggleich kam die Lieferung des Buches, wie dann der Termin der Preisübergabe war. Wie kam Sie dann auf die Idee, dann die Staufer als Thema zu nehmen zum Schreiben und dann gerade Barbarossa?
Ja, das kam so. Die Stauferstiftung Göppingen hatte 2016 den Schülerstauferwettbewerb ausgeschrieben mit dem Thema Mein Hohen Staufen. Ich überlegte hin und her, was mir zu diesem Thema einfiel und kam darauf, dass doch die mit dem Stauferland am meisten verbundene Figur Friedrich Barbarossa war. Ich überlegte mir, dass dieser doch auch einmal ein Junge gewesen sein musste und wie er zu dem geworden war, was er war. Die Wurzeln einer großen Person liegen nämlich sehr oft in seiner Kindheit. Ich stellte mir die Frage, welche Ereignisse und Begebenheiten hatten dazu geführt, dass Barbarossa zum großen Kaiser geworden war? Ich fing an, eine Geschichte zu schreiben über Friedel, den Jungen vom Hohen Staufen. Und dabei stellte ich fest, dass fast gar nichts über seine Kindheit bekannt war. Es gab ein Geburtsjahr und Waiblingen als vermuteten Geburtsort. Und den Bericht, dass seine Mutter früh gestorben war. Sein Vater war Herzog Friedrich von Schwaben, der Zweite, der Einäugige. Außer ein paar Daten hinsichtlich der Burgen war vieles meiner Fantasie überlassen. Im November 2016 gewann ich dann in der Altersgruppe 3 den ersten Platz beim Staufer Schülerwettbewerb und wurde bei der Preisverleihung auf die Idee gebracht, diese Geschichte vielleicht als Buch weiterzuschreiben. Gesagt, getan. Wenn die Schule es zuließ, schrieb ich daran. Ungefähr 4 Monate, von November 2016 bis Februar 2017. Als mein Manuskript dann im Februar fertig war, reichte ich es beim Manuel Kinze Verlag ein und bekam kurze Zeit später die Zusage zu meinem ersten Buch.
Ja, und aus dem bekommen wir, so hoffe ich doch jetzt, eine Kostprobe.
Genau. Wir begeben uns jetzt auf Zeitreise in die Zeit um 1130 und hören Kaiser Friedrich Barbarossa zu, wie er sich an seine Kindheit erinnert. Denn so könnte es gewesen sein. Ich will euch meine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus meiner Jugendzeit, von wahrer Freundschaft und von treuen Gefährten. Zu dieser Zeit war ich noch unter dem Namen Friedrich oder auch Friedel bekannt, wie mich meine Mutter immer rief. In der Hälfte meiner Adern floss väterlicherseits Stauferblut. Aus diesem Grund gehörte ich zum Adelsgeschlecht der Staufer. In der anderen Hälfte mütterlicherseits Welfenblut. Diese beiden Geschlechter lagen über lange Jahre im Streit. Und ich denke, viele hatten die Hoffnung, dass ich die Einigung bringen könnte. Ich war von meinem Alter hoch gewachsen, aber nicht der Größte, kräftig und von guter Statur. Meine Haare waren fast blond und gekräuselt, mein Antlitz meist heiter, milchig weiß, die Wangen etwas gerötet. Als äußerst sprachgewandt wurde ich beschrieben, mit einer noch schnellen Auffassungsgabe, behutsam, aber auch ebenso kühn und unerschrocken. Meine Mutter las mir aus den Schriften und Taten der alten Könige vor, und mir und mit ihrer Hilfe durchforschte ich diese eifrig. Ebenso lernte ich von Kindheitsbeinen an den Umgang mit Schild und Schwert und übte mich im Armbrustschießen, Reiten und Schwimmen. Aber auch Schachspielen, Dichten und Schwimmen gehörten zu meinen täglichen Aufgaben. So kam Friedel also auf den Hohen Staufen. Sein Vater bereiste sein Land und hatte keine Zeit, sich mehr um seinen Sohn zu kümmern. Natürlich gibt es keinen Beleg dafür, dass der spätere Kaiser wirklich eine Zeit lang auf dem Hohen Staufen aufwuchs, aber für mich schien das naheliegend. Friedel blieb also allein nach dem Tod seiner Mutter auf dem Hohen Staufen zurück. Ich starrte vor mich hin, ganz alleine und von allen verlassen. Mutter hatte immer gesagt, Gott hat mit jedem Menschen einen Plan. Doch was sollte das für ein Plan mit mir sein? Hier in dieser kalten Burg, mitten auf diesem hohen Berg, weit weg von meinen Freunden, von allen, die ich kannte, Mutters Seelen allein. Doch meine Mutter sollte Recht behalten, und deshalb will ich euch meine Geschichte erzählen. Als ich am nächsten Morgen auf dem Hohen Staufen erwachte, die ersten Sonnenstrahlen schienen durch den Holzladen vor meiner Kammer, sah die Welt schon ein bisschen freundlicher aus. Ich zog mein Gewand über und begab mich hinunter in den Burghof. Alles schien noch zu schlafen. Somit bot sich eine gute Gelegenheit, um die Burg zu erkunden. Die Burg umfasste das ganze Plateau des Berges. Zwischen der großen Mauer und dem Gipfelrand war nur geringfügig Platz. Die Burg hatte einen ovalen Grundriss, komplett mit einem dicken Mauerring umgeben. Eine Trennmauer teilte die Anlage in zwei Teile, den östlichen Teil als Vorburg und den westlichen als Kornburg, in welcher sich die vornehmeren Wohnbereiche befanden. Hier befand sich auch meine Kammer im Bubenturm. Von diesem Turm hatte man einen wunderbaren Blick auf das Feliesertal, durch welches sich die Felieser, ein kleiner Fluss, schlängelte. Durch das Haupttor führte ein Weg vom Dorf in die Burg. Im nördlichen Teil befand sich eine Zisterne, die Regenwasser auffing, und eine kleine Kapelle stand im südöstlichen Teil der Burg. Dies sollte also mein neues Zuhause sein. Inzwischen herrschte hier reges Treiben. Burgwächter gingen zur Ablösung und es war wohl die Köchin, die gerade mit einem Händler um den Preis für ein paar Kohlköpfe und ein paar Hühner feilschte. Leise, um kein Aufsehen zu erregen, ging ich in den Pferdestall. Fast hätte ich vergessen, es zu erwähnen, ich hatte doch einen treuen Freund, nämlich mein Pferd. Der einzige Gefährte, der mir noch geblieben war. Ich hatte es von meinem Taufpaten Graf Otto von Campenburg zu meinem 7. Geburtstag bekommen. Aramis war ein besonderes Pferd von edler Rasse und Gestalt, grau-weißer Farbe, mit langer grau-weißer Mähne und noch hellerem grauen Schweif. Irgendwann würde er ein strahlender Schimmel werden, so hatte man mir erzählt. Er hatte ein gutmütiges Wesen, war schön anzusehen und besaß eine große Ausdauer und Schnelligkeit. Also kurz gesagt, das ideale Pferd für mich, was in damaliger Zeit sehr wichtig war und die einzige Möglichkeit, um vom einen Ort zum anderen zu kommen. Als mich Aramis bemerkte, schnaubte er zur Begrüßung leise. Ich streichelte und klopfte seinen Hals. Wollen wir ein bisschen die Umgebung erkunden, mein Großer? Schnell warf ich ihm den Sattel über und legte sein Zaumzeug an, was für mich nicht ganz so einfach war, da Aramis eine stolze Größe erreichte. Ich musste mir zuvor ein Holzschemel suchen, um seinen Rücken zu erreichen. Wenig später ritten wir an den Wächtern vorbei, zum Burgtor hinaus, den Berg hinunter, vorbei an Hecken und Wiesen. Der Hohenstaufen hatte keine Bäume, doch in der näheren Umgebung gab es jede Menge Wald. Der Ausblick von hier oben war wunderschön und er erklärte, warum mein Großvater hier oben unsere Stammburg gebaut hatte. Steuf oder auch Stauf wurde zu meiner Zeit ein Becher ohne Fuß genannt. Und wenn man diesen auf den Kopf stellte, glich er diesem Berg. So war der Hohenstaufen zu seinem Namen gekommen. In der Ferne sah man andere Berge und Burgen. Das Stauferland, unser Land, lag mir zu Füßen. In diese Richtung musste mein geliebtes Ghibellinen liegen. Sehnsucht erfasste mich. In der anderen Richtung sah man die Alpkante. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass mein Vater einmal erwähnt hatte, dass man bei guter Sicht sogar die Alpen sehen konnte, was aber nur in seltenen Fällen vorkam. Heute leider nicht. Vielleicht würde ich eines Tages mit Aramis zu den Alpen reiten und von dort in fremde, ferne Länder. Meine Gedanken schweiften ab. Damals konnte ich ja noch nicht ahnen, dass ich einmal Hausherr eines Reiches werden sollte, dessen Grenzen bis weit nach Italien reichen sollten und halb Europa umfassen würde. Ich trieb Aramis an. Nach der letzten Kehre kam ich an einen kleinen Friedhof mit einer kleinen Kirche. Oberhalb von ein paar Höfen, die zur Bewirtschaftung der Burg benötigt wurden, ich hielt mein Ross an, rutschte von seinem Rücken und band es an einen Baum. Ich bin bald wieder da, mein Großer. Schnell schlich ich mich in das Kirchlein. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Gebet für meine Mutter sprechen, aber hier fand gerade eine Messe statt. Leise schlich ich mich in die letzte Reihe. Ich konnte zwar einiges in Latein verstehen, doch längst nicht alles. Aber als der Priester anfing zu predigen, sprach er in meiner Sprache. Ich lauschte interessiert, denn er erzählte, dass alle Geschöpfe von Gott erschaffen wurden, zum Wohle der Menschen, und dass der Mensch sie sich untertan machen sollte. Jedes Geschöpf wird aus dem Willen Gottes geboren und hatte eine Aufgabe in der Welt. Leise klagte ich Gott mein Leid und bat ihn um neue Freunde. Ich sprach ein kurzes Gebet für meine Mutter, dann schlich ich mich wieder aus dem Kirchlein. Aramis war hoch erfreut, als er mich sah. Er hatte es eilig, hier wegzukommen, denn ein paar lästige Mücken hatten ihn geärgert. Und er hatte verzweifelt versucht, sie zu verscheuchen, aber leider ohne Erfolg. Aber wir kamen nicht weit, denn als ich durch ein Gehöf unterhalb der Kirche ritt, hörte ich plötzlich ein leises Wimmern und Winseln, aber konnte nicht feststellen, woher es kam. Ich stieg vom Pferd und sah mich um. Ich lauschte. Es kam vom Misthaufen dort drüben. Als ich mich näherte, wurde das Wimmern stärker und mit dem Fuß fing ich an, den Mist und Unrat etwas zur Seite zu schieben. Plötzlich sah ich ein schmutziges, abgemagertes Hundewesen. Dem Tode nahe, einfach weggeworfen wie Abfall. Ich nahm das Bündel vorsichtig auf. Es winselte und sah ganz elend aus, voller Dreck. Er sah mich mit großen, trüben Augen und einem Blick voller Dankbarkeit an. Ich stieg auf mein Pferd und legte ihn ganz vorsichtig vor meinen Sattel und ritt den Weg, den ich gekommen war, wieder zurück. Selbst Aramis lief ganz vorsichtig, als wüsste er, dass er eine halbtote Kreatur auf seinem Rücken trägt. Oben auf der Burg herrschte helle Aufregung, die sich augenblicklich legte, als die Leute mich sahen. Ulrich, der Burgverwalter, kam eiligen Schrittes auf mich zu. Er schien sich große Sorgen um mich gemacht zu haben. »Friedrich, wo warst du denn? Wir haben dich überall gesucht.« Der Vorwurf in seiner Stimme war nicht zu überhören. »Wir hatten große Sorge, dass du womöglich nach Ghibellinen zurückgekehrt bist.« Bevor ich eine Antwort hervorbrachte, redete er auch schon weiter. »Du kannst dich nicht einfach davonschleichen, wie so ein Bauernbengel. Nächstes Mal gibst du vorher Bescheid.« Endlich machte er eine Pause, um Luft zu holen und dann gleich weiterzureden. »Was ist denn das?« Er deutete auf das halbtote Hundewesen. Diesen Hund habe ich gefunden und deshalb habe ich jetzt keine Zeit, warf ich schnell ein, bevor er weiterreden konnte. Wirf ihn über die Burgmauer, der ist doch mehr tot als lebendig, was willst du denn damit? Der ist den Aufwand nicht wert. Nein, sicher werde ich das nicht tun. Jedes Wesen ist es wert zu leben. Hilf mir bitte, ihn herunterzunehmen. Ulrich sah den kleinen Hund voller Ekel an. Nein, das kannst du selber tun. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich jedenfalls fasse dieses Stück Dreck nicht an. Er drehte sich um und stampfte davon. Ich rutschte vorsichtig mit dem Hund zusammen von Aramis Rücken. Behutsam legte ich den Kleinen auf den Boden. Ein dunkelhaariger Stallbursche kam mir zu Hilfe. Da hinten ist ein Korb. Den kannst du nehmen. Pack Stroh hinein und leg ihn darauf. Drüben in der Küche gibt es noch ein paar Küchenabfälle, die du ihm geben kannst. Aber ich glaube nicht, dass er den morgigen Tag noch erlebt. Aber er sollte nicht recht behalten, denn bereits am nächsten Morgen schienen die Lebensgeister wieder erwacht. Er war ein zäher, kleiner Kerl, ein richtiger Kämpfer. Die ganze Nacht hatte ich über ihn gewacht, wie meine Mutter über mir, wenn ich erkrankte. Doch gegen Morgen hatte mich die Müdigkeit übermannt und ich war über dem Hundekorb eingeschlafen. Ich erwachte durch eine nasse Zunge, die mir über das Gesicht schleckte. »Hey Kleiner, du hast dich wohl ins Leben zurückgekämpft.« Er lief schwach und noch etwas schwankend und vor allem stinkend in meiner Kammer umher. Er schnüffelte an meiner Hand und wie zum Dank fing er an, diese abzuschlecken. Ich musste lachen. »Warte hier, kurz. Ich besorg dir etwas zu fressen.« Schnell lief ich in die Küche. Ich öffnete die Tür und ehe ich mich versah, stolperte ich über etwas. Es war der Küchenjunge, der gegen die Tür gelehnt und geschlafen hatte. Etwas verwundert rieb er sich die Augen. »Wer bist du denn?« fragte ich ihn. »Ich bin Hannes, der Küchenjunge«, stammelte er erschrocken. »Und ich bin der Friedel«, stellte ich mich vor. Er war ein kleiner Junge mit dunklen Haaren und dunklen Augen. »Was machst du hier?« fragte er etwas erstaunt. »Ich suche für meinen Hund etwas zu fressen.« »Bist du nicht der Sohn des Herzogs?« »Ja, richtig«, erwiderte ich. Schnell richtete Hannes sich auf und stand vor mir, gerade wie eine Kerze. Sein Gesicht hatte ebenfalls die fahle Farbe einer weißen Kerze angenommen. »Entschuldige, dass ich euch nicht gleich erkannt habe, mein Herr.« »Lass das mit diesem, mein Herr. Ich bin ein Junge wie du. Wir sind doch fast gleich alt. Ich bin einfach der Friedel.« Ich sah mich in der Küche um. Dort lag Brot und im Topf befand sich noch etwas Suppenbrühe. Das würde meinem Hund sicher gut tun. Meine Mutter hatte mir, wenn ich krank war, immer Hühnersuppe gebracht. Und was mir gut tat, konnte für den Hund ja nicht schlecht sein. Ich nahm eine kleine Schüssel davon und ein Stück trockenes Brot. »Darf ich auch?« fragte Hannes plötzlich unsicher. »Natürlich, nimm.« Ich brach das Brot auseinander und reichte ihm ein großes Stück. Er blickte mich dankbar an. »Wir sehen uns bestimmt noch öfters. Jetzt muss ich aber zurück zu meinem Hund.« Und ich verschwand wieder so schnell durch die Türe, wie ich gekommen war. Schwanzwedelnd wurde ich begrüßt. Im Nu hatte er die Schüssel mit der Hühnerbrühe leergeschleckt und das Brot verschlungen. Ich betrachtete meinen neuen Hundefreund. Dass Gott mich so schnell erhört hatte, konnte ich kaum fassen. Ich dankte ihm in meinem Herzen und sendete einen Gruß an meine verstorbene Mutter, die ich in Gottes Händen wusste. »Na, mein Kleiner, jetzt müssen wir dich aber erst mal sauber kriegen. Du riechst ja schließlich nicht gerade nach Veilchen.« Ich rümpfte die Nase und wie zur Bestätigung des eben Gesagten hob er ebenfalls schnüffelnd die Nase und wedelte mit seinem Schwanz. »Und dann werden wir uns überlegen, wie wir dich rufen. Eigentlich gaben wir unseren Hunden ja keinen Namen. Wir riefen sie Brauner oder Schwarzer, unsere Pferden und unseren Greifvögeln, ja, aber nicht unseren Hunden. Aber dieser hier war etwas Besonderes, denn er war ja schließlich mein Hund. Ich nahm ihn auf den Arm und trug ihn in den Burghof. Nach ein paar Eimern Wasser, die ich aus der Zisterne geholt hatte, hatte er plötzlich ein weißes Fell mit großen braunen Flecken. Ich kann nicht behaupten, dass ihm die Prozedur gefallen hatte. Er schüttelte sich ausgiebig, der Kopf sah braun aus und in der Mitte des Kopfes von der Stirn bis zu seiner Schnauze hatte er eine weiße Zeichnung. Außer den paar großen braunen Flecken zierten auch noch einige kleine braune Flecken sein Fell. »Na, du bist ja eine richtige Schönheit. Nun, wie sollen wir dich nennen? Irgendwie muss ich dich doch rufen. Wie wäre es mit Moses? Du bist ja schließlich ein Findelhund«, überlegte ich. Ich sah ihn an. Nein, das passte nicht zu ihm. Wie wäre es mit Fleckle? Mein Hund legte den Kopf zur Seite und sah mich schwanzwedelnd an. Ja, Fleckle, das passte. Gut, ab heute bist du Fleckle, mein Jagdhund. Jetzt hatte ich meinen eigenen. Plötzlich hörte ich lautes Geschrei, es schien aus der Küche zu kommen.
Hier ist Radio Pips, die Lesebühne. Heute mit Nikolas Knoblauch, Stauferkind. nachdem es im ersten Teil darum ging, wie er wie das Stauferkind Barbarossa seinen Findelhund gefunden hat, gibt es nun erste Erlebnisse.
Friedel freundete sich mit Hannes an und aus seinem Pferd Aramis und seinem Hund Fleckle bekommt er noch einen Gefährten, welchen ihn fortan stets begleitet. Wenn Friedel und Hannes Zeit haben, erkunden sie die Umgebung, bis es zu einem folgenschweren Unfall kommt. Aus dem Kapitel Friedel in Gefahr hören sie jetzt ein Stück. Heute war wieder so ein Tag. Ein strahlend kalter Wintertag mit blauem Himmel und in der Ferne kleinen Wölkchen, die wohl einen baldigen Wetterwechsel ankündigten. Nachdem wir uns in der Vorratskammer mit etwas zu essen eingedeckt hatten, ritten wir auf Aramis in Richtung eines steilen Passes, der auf die Alp hinaufführte, um die Gegend in diesem Gefilde zu erkunden zu können. Artes zog über uns am Himmel seine Kreise und hielt Ausschau nach Beute. Weiter oben befand sich ein kleinerer Pass, den auch die Händler nutzten, um Waren von oben nach unten zu bringen und umgekehrt. Allerdings war er sehr gefährlich, weil er eine extreme Steile hatte und so eng, dass kaum zwei Reiter aneinander vorbeikamen. Er wurde Steigle am Geiren genannt und lag zwischen den Alpbergen. Mal sehen, ob das wirklich so gefährlich ist, wie alles sagen, unterbrach ich unsere Gedanken, denn Hannes und ich schweigend nachgegangen waren. Schon lange wollte ich mir das mal ansehen. Hier sollen schon viele verunglückt sein. Beim Hochreiten sahen wir links und rechts der Wegstrecke viele Kreuze stehen, die das zu bestätigen schienen. Aramis schnaufte schwer und mit uns auf seinem Rücken. Diese Steigle war sogar für ihn eine Herausforderung. Er fing an, vor Anstrengung zu schwitzen. Plötzlich blieb Fleckle, der uns begleitete, stehen und spitzte die Ohren. Ich hielt Aramis ebenfalls an. Ich beobachtete meinen Hund. Er schien etwas zu hören, was ihm Angst machte. Und jetzt konnten wir es auch hören. Es war ein lautes Krachen und ein Poltern, das bedrohlich näher kam, begleitet von lauten Schreien und Rufen. Zwischendrin wirrten ängstlich einige Pferde. Die Muskeln von Aramis waren plötzlich zum Dreißen angespannt, und ich wartete darauf, dass er, obwohl sonst von eher ruhigem Temperament, in Panik flüchtete. Doch wohin? Ein enger, steiler Pfad lag vor uns und ebenso hinunter aus groben Steinen, die Flucht unmöglich machten. Halte dich fest, konnte ich gerade noch an Hannes Gewand hervorbringen, als ich die Katastrophe bereits auf uns zukommen sah. Etwa 90 Fuß entfernt rutschte und polterte ein großer Holzwagen auf uns zu, der nur noch von einem Pferd gebremst wurde, das er vor sich herschub und in wilde Panik in den Augen stand. Die Leute schienen bereits abgesprungen zu sein und der Wagen drohte, das Pferd zu überrollen. Und dann in der Folge wohl auch uns. Spring, rief ich Hannes zu. Und während ich auf der linken Seite vom Pferd sprang, was ich im Nachhinein als nicht so klug herausstellte, warf sich Hannes auf die rechte Seite. Wie dies jetzt ausgeht, erzähle ich jetzt hier natürlich nicht. Jedenfalls lernen die beiden dann Jo kennen. Und das passierte so. Plötzlich, ganz unvermittelt, traf mich ein Schneeball mitten ins Gesicht. Ich blickte mich um, denn ich hatte Hannes im Verdacht, aber der konnte mit seinem Arm ja nicht geworfen haben. Hannes, hast du? Schon traf mich ein zweiter Ball, der mir die Kappe vom Kopf schoss. Wir beeilten uns, hinter den Büschen in Deckung zu gehen. Wer war das? Flüsterte ich Hannes zu, der jedoch mit den Schultern zuckte. Noch zwei weitere Schneekugeln flogen in unsere Richtung. Dieses Mal konnte ich erkennen, woher sie kamen. Etwas weiter oben stand jemand in unserem Alter und zielte auf uns. Ich warf ebenfalls einen Schneeball und traf den Angreifer an der Schulter. Man konnte es lachen hören. Schon gut, ich ergebe mich. Ich konnte nicht widerstehen, auf euch zu werfen. Eine magere Gestalt in Stiefeln und Beinkleidern kam auf uns zu, die Kappe tief ins Gesicht gezogen. Die roten Wangen zeugten von einer gesunden Gesichtsfarbe. Ich grüße euch, mein Name ist Jo, ich habe schon auf euch gewartet. Tolle Begrüßung, murmelte ich etwas angesäuert und hob meine Kappe wieder auf. Dabei versuchte ich, den Schnee auf meiner Kleidung abzuklopfen. Begrüßt du alles so? Nö, eigentlich nicht. Aber bei euch konnte ich nicht widerstehen. Ihr wart ein zu gutes Ziel und ich hab voll ins Schwarze getroffen. Ihr kommt, wo eure Pferde holen, ein schönes Tier. Geht es Aramis gut? Aramis ist also sein Name. Es geht ihm gut, aber der Schreck steckt ihm noch ganz schön in den Knochen. Ich habe ihn abgerieben und gefüttert und heute Morgen hatte er sich wieder beruhigt. Er ließ dich an sich heran. Gewöhnlich mag er nur Leute, die er kennt, warf ich schnell ein. Ja, aber nur mich. Mein Vater ist Schmied und ich habe Erfahrungen mit Rösseln. Die Fuhrleute ließ er nicht an sich heran. Der hat Charakter, der Gaul, erwiderte Jo. Sag mal, wieso wohnst du denn so weit oben? Das wirst du gleich sehen. Oben angekommen, erkannte ich warum. Man hatte von hier oben einen spektakulären Blick, der einen das ganze Gebiet überblicken ließ. Ein kleiner Fluss schlängelte sich durch das Tal. Rechts im Tal waren ein paar Behausungen und ein Kirchlein. Das ist Teckingen, Jo deutete östlich. Und diese Hütten da unten, das ist Titzenbach, erklärte Jo. Keiner konnte hier hochkommen, ohne dass er gesehen wurde. Wow, pfiff ich durch meine Zähne. Da wäre ein guter Platz für eine Burg, die wäre echt uneinnehmbar. Wohnt ihr schon lange hier? Solange ich denken kann. Ich sah mich um, ein paar Steinhütten standen hier oben, umgeben von ein paar Bäumen. Also, mit Hannes und Jo erlebte Friedel dann viele Abenteuer. Hin und wieder musste er aber auch seinen Vater begleiten, zum Beispiel auf den Helfenstein und nach Ulmar. Oder er geht mit ihm zum Jagen. Es beginnt eine tiefe Freundschaft mit Jo, die von der Trennung überschattet wird, als Friedel nach Dänemark zur Ritterausbildung muss. Ich lese jetzt aus dem Kapitel Abschied vom Schwabenland. Als sich alle von mir verabschiedet hatten, wollte ich mit Jo noch ein bisschen alleine sein. Jo war seit ein paar Tagen ungewöhnlich ruhig gewesen. Wir gingen aus und setzten uns auf ein Mäuerchen, von dem man das Tal sehen konnte. Jo, ich komm doch bald wieder, schwindelte ich, denn ich wusste, dass wir uns für sehr lange Zeit nicht mehr sehen würden. Auch mir fiel es schwer, aber es war meine Aufgabe, schließlich sollte ich das Schicksal des Hauses Schwabens bestimmen. Und es war Gottes Wille. Sei nicht traurig, wir werden uns wiedersehen. Mein erster Weg wird zu dir führen, wenn ich wieder zurück bin. Ich langte mir an den Hals. Dort trug ich eine Kette, die mir meine Mutter hinterlassen hatte. Ein Anhänger mit einem Kreuz. Ich nahm sie und legte sie Jo um. Jo wehrte ab. Nein, sie ist eine Erinnerung an deine Mutter. Sie ist viel zu wertvoll für mich. Pass du auf sie auf, damit ich sie im Vorn Dänemark nicht verliere. Ich vertraue sie dir an. Du bist das Wertvollste, was ich habe. Du, Hannes und meine Tiere. Du bist das Einzige, das ich zurücklassen muss, aber ich komme zurück. Diese Kette ist dein Pfand und deine Gewissheit, dass ich wiederkomme. Ich drückte Jo an mich, sie umarmte mich und ich glaube, wir hatten beide Tränen in den Augen, die man im Dunkeln zum Glück nicht sah. Der Mond und die Sterne leuchteten über uns. Wenn du den Sternenhimmel anschaust und ich den Sternenhimmel ansehe, sind wir beide miteinander verbunden, egal wo wir sind, Jo. Am nächsten Morgen ritten wir los. Ich hatte Hildur noch den Beutel mit dem restlichen Geld, das ich von meinem Vater bekommen hatte, gegeben. Für Notfälle und das tägliche Leben, hatte ich gesagt. Er wollte ihn zuerst nicht annehmen, aber ich erklärte ihm, dass ich sicher sein wollte, dass es ihnen an nichts fehlen würde, um mir keine Sorgen machen zu müssen. Hildur und Walburga umarmten Hannes und mich wie einen eigenen Sohn und wünschten uns alles Glück und eine gesunde Wiederkehr. Pass mir ganz besonders auf Jo auf, Hildur, rief ich zum Abschied. Jo begleitete uns noch ein Stück. Auf Wiedersehen, Jo. Du weißt ja, ich komme wieder und mein erster Weg wird mich dann zu dir führen. Ich nahm ihre Hand in die meine und sah ihr in die Augen. Ich bin immer da und zeigte auf ihr Herz. Egal, wo du bist, warte auf mich, Jo. Du bleibst in meinen Gedanken. Lebe wohl, mein Friedel. Und auch du, Hannes, pass auf Friedel auf. Und komm mir gesund wieder. Ich werde warten. Wir winken uns noch einmal zu.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Stauferkind. Der Friedel, der Junge vom Hohen Staufen. Von Nikolas Knoblauch. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Nikolas Knoblauch. Stauferkind. Friedel, der Junge vom Hohen Staufen. Und während wir jetzt schon von ersten Erlebnissen gehört hatten, vermute ich mal, dass es jetzt zur Ausbildung in Dänemark weitergeht.
Korrekt. Friedel kommt jetzt mit Hannes nach Dänemark. Es gibt zwar keinerlei Beweise, dass der junge Barbarossa wirklich in Dänemark war, aber es gibt Belege, dass ein gewisser Sven Grathe aus Dänemark als Knabe im Gefolge von König Konrad, also der Onkel von Friedel, aufgenommen wurde. Weshalb ich Friedel dann nach Dänemark schickte. Zwar als eine Art mittelalterlicher Schüleraustausch. Sven Grathe wurde übrigens später dänischer König. In Dänemark lernte Friedel dann seinen Vetter Heinrich mütterlicherseits kennen, der später unter dem Namen Heinrich der Löwe bekannt wird. Nun ein Stück aus dem Kapitel Unerwarteter Zuwachs. Erik und ich übten gerade Bogenschießen, als fremde Reiter auf der Burg erschienen. Wir hielten inne. Randalin schien sie irgendwie erwartet zu haben. Ein Junge, nicht viel älter als Ivi, saß müde auf einem für ihn viel zu großen Pferd. Er hatte dunkle, fast schwarze Haare, große, schwarze Augen und schien von kräftiger Statur. Die Reiter stiegen vom Pferd. Einer der Reiter wollte dem Jungen beim Absteigen helfen, aber der stieß ihn weg und horchte den Mann an. »Geh weg, das kann ich alleine, ich brauche keine Hilfe.« Ungeschickt rutschte er vom Pferd und landete direkt auf seinem Hosenboden. Erik und ich blickten uns an. Wir mussten beide laut lachen. Der kleine Heißsporn sah uns böse an, lief auf uns zu und trat erst Erik und an mich ans Schienbein, was ziemlich schmerzte. Wir waren so überrascht, dass wir erst gar nicht reagieren konnten. Als er aber weiter trat, nahm ich ihn an der Schulter und schob ihn zurück, sodass seine kürzeren Beine uns nicht mehr erreichen konnten. Als er dann immer noch nicht aufhörte, hob Erik ein Bein an, sodass er rücklings auf den Boden fiel. Er rappelte sich gleich auf und ging mit den Fäusten auf uns los. Inzwischen war Randalin herbeigeeilt und hielt den Jungen an beiden Schultern fest. »Schluss jetzt, bevor ihr euch die Köpfe einschlagt, werde ich euch erst einmal vorstellen.« Randalin sah den Jungen streng an und rief ihn abermals zur Ordnung. »Dieser kleine Wildfang hier ist Heinrich, der Sohn von Heinrich, dem Herzog von Sachsen und Bayern. Und das ist Erik, ein echter Däne, Neffe des Erik Emune. Und das ist Friedrich, der Sohn Friedrichs von Schwaben und euer Vetter.« Ich blickte zwischen Randalin und Heinrich hin und her und konnte es nicht fassen. Dieses ungezogene Kind war mütterlicherseits mein Vetter. Meine Mutter war edel und sanftmütig gewesen. Der krasse Gegensatz zu diesem kleinen Wilden hier. »Das konnte ja noch heiter werden. Reicht euch die Hand«, sprach Randalin streng. Erik und ich steckten Heinrich unsere Hände entgegen. Heinrich zögerte anfangs einen Augenblick, um dann einzuschlagen, nicht ohne ganz fest zuzudrücken und uns frech anzugrinsen. »Ich glaube, du begibst dich jetzt vorerst auf deine Kammer, Heinrich, und ruhst dich aus. Dann wird leichter, mit dir auszukommen sein.« Heinrich rieb sich den Hosenboden ab und marschierte schnurstracks in die Burg. Streitigkeiten mit den Wölfen machten auch vor Friedel nicht Halt. Als er mit seinem Vater und Eberhard von Helfenstein nach Ulmer kommt, kommt es zur Katastrophe. Ich lese jetzt ein Stück aus dem Kapitel Ulmer. »Als ich mitten in der Nacht von den Mannen meines Vaters geschüttelt wurde, bis ich aufwachte, nahm ich gleich Brandgeruch wahr. Friedrich, schnell, wir werden angegriffen. Die Welfen, diese Unruhestifter, rette dich an das andere Ufer der Donau und warte dort. Dort bist du sicher. Nimm Eberhard mit«, schrie sie mir zu, während ich schnell meine Beinkleider anzog und meinen Fellumhang umwarf, lief ich zu Eberhard und hatte Mühe, ihn wach zu bekommen. »Mensch, Eberhard, mach schon, wir müssen weg.« Er murmelte im Tiefschlaf, »Hier ist es so schön warm und gemütlich, lass mich weiter schlafen. Wenn du nicht gleich aufstehst, dann wird es dir schnell heiß und ungemütlich werden. Steh jetzt auf.« Ich schütterte ihm das Wasser aus der Waschschüttel ins Gesicht. Dies schien Wunder zu wirken, denn Eberhard war plötzlich hellwach, sah mich erschrocken an und rieb sich verwundert die Augen. »Was machst du denn?« »Wir müssen weg, es brennt, die Welfen greifen an. Wir sollen auf die andere Seite der Donau. Dort sind wir sicher, schnell.« Dann fiel mir Jos Kleid ein. »Ich musste nochmal zurück. Ich bin gleich wieder da. Dann holen wir die Pferde«, rief ich Eberhard im Wegrennen zu. Ich schnappte mir das Bündel mit dem Kleid. Dann fielen mir noch die Pergamentrollen ein. Sie waren viel zu schade, um sie zu verbrennen. Eberhard kam schon die Treppe herunter. »Wir müssen die Pergamente und Urkunden retten.« Eberhard und ich schnappten uns jeweils einen Arm voll und stopften sie in die zwei Körbe. Der Brandgeruch wurde immer stärker. »Schnell in den Stall! Nimm noch Seile mit, wenn du welche siehst.« Als wir am Stall ankamen, herrschte bereits große Aufregung. Auch hier konnten wir den Brandgeruch deutlich wahrnehmen, was die Pferde natürlich nervös werden ließ. Aufgeregt versuchten sie, sich von ihren Ständern loszureißen. Sie wirrten verzweifelt. Ich hatte Mühe, Aramis zu satteln. Das Kleid stopfte ich in meine Satteltasche. Die Körbe band Eberhard und Galvant mit Seilen fest, der das erstaunlich ruhig über sich ergehen ließ, als wüsste er, um was es hier geht. Es gelang uns, die anderen Pferde loszubinden und sie mit einem Klaps auf ihr Hintertal aus dem Stall zu scheuchen. Wir reiten jetzt runter zur Donau, um zu schauen, wo wir am besten auf die andere Seite kommen. Eberhard nickte. Also los, Eberhard. Ich ritt mit Aramis voraus. Galvant folgte mir an einem Seil und Eberhard bildete den Schluss. Als wir aus der Burg ritten, sahen wir erst das ganze Ausmaß der Katastrophe. Überall brannten die Hütten und Häuser. Sie standen lichterloh in Flammen. Die Leute versuchten, mit Hilfe von Wassereimern, ihre Habseligkeiten zu löschen, was jedoch angesichts des Flammenmeers fast vergeblich war. »Rettet euch«, rief ich einigen zu. Eine Frau drückte mir ein kleines Mädchen in den Arm. »Rettet mein Kind, mein Herr, bitte, im Namen des Herrn.« Erst wollte ich widersprechen, doch angesichts der Not schnappte ich das kleine Mädchen und setzte es vor mir aufs Pferd. Das Mädchen schrie verzweifelt nach seiner Mutter. Soweit dieser Abschnitt. Beim Schreiben des Buches fiel mir auf, dass diese Kleinstaaterei, welche zu dieser historischen Zeit herrschte, ständig zu Krieg und Auseinandersetzungen führte. Deshalb gelang ich bei meiner Arbeit zu der Überzeugung, dass unser heutiges Europa als Friedensgarant sehr wichtig ist, wenn wir nicht zu diesen Auseinandersetzungen der Vergangenheit zurückkehren möchten. Aus diesem Grund habe ich Stauferkind auch Europa gewidmet. Außerdem kam ich zu der Erkenntnis, dass Geschichte stets in der Zeit gesehen werden musste, in der sie stattgefunden hat. Und das war zur Zeit der Staufer eine religiös sehr tief geprägte Zeit, in der die Religion das Leben der Menschen stark beeinflusste und prägte. Einige der Handlungen des Buchs finden um den Hohen Staufen bei Gmünd in Geislingen mit dem Helfenstein, bei den Spitzbürgern in Ulm und im oberen Vilstal, also meiner Heimat, statt. Auch die Hildenburg und Ave Maria kommen im Buch vor. Ich wollte zu meinem Buch noch sagen, dass es 200 Seiten umfasst und in 31 Kapitel unterteilt ist. Es ist also auch zum portionsweisen Lesen geeignet. Um ein paar Kapitel zu nennen, zum Beispiel das Rätsel des Helfanten, Königlicher Besuch, Burgbau im Felisertal, Zum Stein des Drachen und so weiter. Das Buch ist ab ungefähr 10 Jahren geeignet, aber auch genauso für Erwachsene und Familien, weil sich das Buch aufgrund der Abenteuer, die Friedel erlebt, nicht wie ein Geschichtsbuch liest, sondern die Zahlen zur Nebensache werden. Es enthält eine Karte und einen Stammbaum von Barbarossa. Noch eine Info für die Lehrer. Seit kurzem wurde das Buch auch ins Antolin-Leseprogramm aufgenommen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Appetit auf mein Buch Stauferkind gemacht und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Radio Pips, die Lesebühne. Heute mit Nikolas Knoblauch, Stauferkind. Und wir haben heute auch wieder ein paar Gäste im Studio. Die dürfen sich jetzt ruhig mal mit ein bisschen Applaus bemerkbar machen. Ich möchte dann noch hinweisen auf die nächste Lesebühne. Die findet statt am 13. August, wieder ein Sonntag, 16 bis 17 Uhr. Ein ganz anderes Thema. Susanne und Franz Becker schreiben über das Buch Das Stift. Mord im Pflegeheim. Im Stift Maria in Tannwald herrscht Pflegenotstand. Die Sterberate ist auffällig hoch. Das Personal ist sich nicht sicher, ob es im Zusammenhang mit der schlechten Besetzung steht oder noch ganz andere Ursachen in Frage kommen könnten. Der Freund einer Pflegehelferin wird halb tot geprügelt. Ordensschwester Ruth wird aus der Psychiatrie entlassen, kommt wieder in ihren Dienst als Beschäftigungstherapeutin. Nach und nach der Hausmeister entpuppt sich als chronisch neugierig und als Unruhestifter. Die Autorin Susanne Becker, Jahrgang 63, aufgewachsen in Nordfriesland, arbeitete als Krankenschwester und die letzten 13 Jahre als in der Pflegedienstleistung und Qualitätsbeauftragte in einem Pflegeheim. Franz Becker, geboren 1955, hat bildende Kunst an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert und später zum Sozialbetriebswirt und Diakon ausbilden lassen. Also eine sehr interessante und auch wieder aktuelle Geschichte.